passiert die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Radio Lora auf 104,5 MHz. Ihr hört die wöchentliche feministische Themensendung. Heute über Dichterin Gertrude Stein. Die Hälfte vom Äther strahlt eine Sendung von Radio Eldoradio aus, einem Sender von Lesben und Schwulen in West-Berlin. Gertrude Stein ist bekannt worden als Begründerin der literarischen Moderne vom 20. Jahrhundert, aber auch als Exzentrikerin und als exilierte US-Amerikanerin in Paris, wo dort offen mit Alice Toklas lesbisch zusammengelebt hat. Und das Anfangs Jahrhundert. Fast 40 Bücher hat sie geschrieben. Gedichte, Essays, Opern, Geschichten und anderes mehr. Wie ihr in dieser Sendung werdet hören, ist Gertrude Stein eine äußerst widersprüchliche Person gewesen. Sie war selbstbewusst, ja geltungssüchtig. Beim Schreiben aber wandte sie dem Publikum ihren breiten Rücken zu. Viele wussten nicht einmal, dass sie schrieb, heisst es an einer Stelle. Aber hört selber die Sendung von Radio Eldoradio, zu Gast in der Hälfte vom Äther.
Gertrude Stein war voll und ganz Amerikanerin. Ihr Hauptwerk trägt den Titel »Wie Amerikaner gemacht werden« und ständig kehrte sie zu dem Thema Amerika zurück. Dabei lebte sie nur 24 ihrer 72 Lebensjahre dort. Sie war nicht einmal dort geboren. Ihre Familie war deutsch-jüdischer Abstammung und kam aus Kalifornien, aber damals, 1874, war sie geschäftlich in Wien und Gertrudes erste Sprache war Deutsch. Erst mit 5 kam sie nach Kalifornien, wo der Vater an der Standseilbahn von San Francisco beteiligt war. Gertrude war die jüngste von 5. Den Vater soll sie gehasst haben und auch die Beziehung mit der Mutter war nicht warm. Beide Eltern starben dann früh und mit 15 war Gertrude waise. Ein Bruder übernahm die Vermögensverwaltung und sicherte Gertrude eine exklusive Ausbildung. Sie begann ein Psychologie- und Philosophie-Radcliffe College, das Harvard angeschlossen ist. Bilder aus ihrer Studienzeit zeigen sie schon damals recht kräftig und mit breiten Schultern, in lange, dunkle Kostüme gekleidet, wohl frisiert und mit Brosche in der Bluse. Gertrude studierte mit Erfolg, unter anderem beim Philosophen William James, aber am Ende fiel sie durch das Lateinexamen und bekam keinen Abschluss. Stattdessen wechselte sie an die Johns Hopkins Medical University in Baltimore, wo auch ihr Bruder Leo wohnte. Bei ihm fand sie für die nächsten 17 Jahre finanzielle Unterstützung und die Zuwendung, die ihr als Kind gefehlt hatte. An der Hopkins Universität geriet Gertrude in eine Dreierbeziehung mit 2 anderen Medizinstudentinnen, aus der sie sich nach 2 Jahren durch Flucht entzog. Das angefangene Aufbaustudium unterbrach sie häufig durch Reisen nach Europa, wo Bruder Leo inzwischen Kunst studierte. Schließlich gab sie es ganz auf. In dieser Zeit begann sie ihr erstes reguläres Werk, QED, in dem sie eine lesbische Dreierbeziehung beschrieb. Auch ihr Hauptwerk, The Making of Americans, nahm in diesen unruhigen Jahren seinen Anfang, obwohl es erst nach 8 Jahren abgeschlossen und über 20 Jahre später gedruckt werden sollte. Endlich ließen sich die Steins in Paris nieder. Vom Familienoberhaupt bekamen sie $8.000 ausbezahlt und begannen damit ihre Sammlung moderner Malerei. Gertrude wurde unkonventionell, verzichtete auf das Korsett und die taillierten Kleider und fing an, ihre weite, bequeme Kleidung, flache Sandalen und locker aufgestecktes Haar zu tragen. So die Hände über der Brust gefaltet, stand sie allsamstäglich vor dem Tor ihres Hauses in der Rue de Fleurus und empfing die Maler und Schriftsteller zum Essen. Einer von ihnen meinte rückblickend, noch nie habe er jemanden so still da sitzen sehen wie die Schwester Stein. Nachts arbeitete Gertrude an den Making of Americans, sprach aber kaum davon. Auch später bezog sie nur ganz wenige Menschen in ihre Schreibarbeit ein. Im Ausland zu leben, fand sie deshalb besonders angenehm. Ich weiß nicht, ob Englisch für mich so ein und alles gewesen wäre. Niemand von ihnen konnte ein Wort lesen von dem, was ich schrieb. Die meisten wussten nicht einmal, dass ich schrieb. Nein, ich lebe gerne mit so sehr vielen Menschen zusammen und ganz alleine mit Englisch und mir selbst. Ihr Status als Immigrantin mag es Gertrude auch leichter gemacht haben, als literarische Autorität gehört zu werden, insofern als es andere soziale Hindernisse quasi übertünchte. Als Amerikanerin in Paris, die Bilder sammelte und mit der Avantgarde verkehrte, war sie eine Art bunter Vogel. Dass sie dazu noch eine Frau war und dick und dazu lesbisch, das spielte bei ihrem Sonderstatus keine so große Rolle mehr. Gertrudes Glück mit Liebesbeziehungen wandelte sich mit dem Erdbeben von San Francisco im Jahre 1906. Zwei Geschwister Stein, auch Bildersammler, reisten dorthin, um nach dem Familienvermögen zu sehen. Einige ihrer Matisse brachten sie mit und begeisterten damit eine angehende Pianistin, Alice Babette Toklas. Die beschloss, auch nach Paris zu gehen und fand sich alsbald bei Steins in der Rue de Fleurus wieder. Gertrude und sie waren bald unzertrennlich und verbrachten den nächsten Sommer zusammen in der Toskana, wo sie insgeheim eine Art Hochzeit hielten. Nach 3 Jahren vergeblichen Herumreisens auf der Suche nach einem Verleger brachte Gertrude ihren Roman »Drei Leben« im Selbstverlag heraus. Wiederum geht es um eine Dreiecksbeziehung, auch wenn einer der drei, der Protagonist, diesmal als Mann erscheint. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Gertrude ihren eigenen Part in den eines Mannes umschrieb. Während des Ersten Weltkrieges flohen die beiden für ein Jahr aufs Land, aber dann lernte Gertrude das Autofahren und bestellte aus Amerika einen Ford. Mit dem Ford wurden von nun an im Sommer lange Ausflüge unternommen. Bei einer solchen Fahrt verliebten sich die beiden in ein Haus im Rhonetal und brachten es schließlich fertig, den dort stationierten Offizier nach Nahost versetzen zu lassen. Das Haus wurde zum zweiten Zuhause und zur Zuflucht während des Zweiten Weltkrieges. Davor aber noch erlebten die Samstagabende in der Rue de Fleurus ihre Hochzeiten. Seit Leos Auszug hatte Gertrude die Rolle des Hausherrn übernommen und dominierte die Gespräche, unterhielt sich aber auch gern mit den Schriftstellern und Schriftstellerinnen und Künstlerinnen über deren Interessen. Ernest Hemingway stieß 1922 dazu und verbrachte viel Zeit mit Gertrude. Nach ein paar Jahren stieß sich Gertrude aber an Hemingways Machismo und schrieb, er war nun besessen von Sex und gewaltsamem Tod. Gertrudes Art zu schreiben war, seit 1914 Zarte Knöpfe erschienen war, in Amerika zu einiger Berühmtheit gelangt. In jener Gedichtsammlung beschrieb sie Objekte, Esswaren und Räume in freien Assoziationen und scheinbar zusammenhangslosen Sätzen. Außerdem kannte jeder und jede das steinsche Motto »A rose is a rose is a rose«. Life Magazine hatte eine regelmäßige Gertrude Stein-Spalte, in der sich verschiedene Autorinnen in ihrem Stil übten. Gertrude schrieb dem Herausgeber, warum er nicht auch das Original bringen wolle, schließlich sei sie in jeder Beziehung lustiger und interessanter als ihre Nachahmer. 1933 gelang der inzwischen 59-jährigen Gertrude der durchschlagende Erfolg mit ihrer Autobiografie der Alice B. Toklas. Schon länger hatte sie Alice bedrängt, ihre Autobiografie zu schreiben, aber es kam nie dazu. So setzte Gertrude sich selbst hin und schrieb sie für Alice im Sprechstil der Geliebten mit ihren prägnanten Sätzen und scharfen Humor. Gern gelesen wurde die Autobiografie auch wegen der saftigen Anekdoten über die Größen der Bücher- und Bilderwelt, mit denen Gertrude und Alice verkehrten und die in der Autobiografie ungeniert verbraten wurden. Unter anderem sah sich auch Henri Matisse genötigt, mit einer Gegenschrift seine Frau zu verteidigen, die mit einem Pferd verglichen worden war. Gertrude meinte daraufhin, das sei doch ein Kompliment gewesen, schließlich fände sie Pferde sehr schön. Nach diesem Erfolg bereitete Gertrude das Schreiben plötzlich Schwierigkeiten. Zur Ablenkung schrieb sie eine Art modernen Krimi mit dem Titel Blood on the Dining Room Floor, auf Deutsch erhältlich als Keiner. Dann ging es auch schon weiter mit der ersten Oper, den Vier Heiligen in drei Akten, die natürlich nicht drei, sondern vier Akte hat und 16 Heilige und außerdem keine Handlung. Schließlich war es Gertrudes Überzeugung, dass sich Märtyrer vor allem durch Nichtstun auszeichnen. Vertont wurde die Oper von dem jungen amerikanischen Komponisten Virgil Thomson und die Premiere 1934 auf dem New Yorker Broadway wurde ein großer Erfolg. Gertrude und Alice waren anwesend und blieben für eine ausgedehnte Besuchs- und Vortragsreise in den USA. Wo sie hinkamen, gleichwohl ob in Universitäten, Buchläden oder beim Radio, standen beide im Zentrum der Attraktion, was sie unverhohlen genossen. Als 1939 der Zweite Weltkrieg begann, zogen die beiden in ein Sommerhaus auf dem Lande. Erstaunlich ihre Blauäugigkeit. Selbst als sie erfuhren, dass sie beinahe deportiert worden wären, blieben sie in Paris. Mehr noch, Gertrude war anfangs von den Reden des Maréchal Pétain eingenommen und begann sie ins Englische zu übersetzen. Auf dem Lande ernährten sie sich aus ihrem Gemüsegarten und fischten mit Regenschirmen im Dorfbach, auf die Ankunft der ersten GIs wartend. Als diese endlich im Dorf eintrafen, luden sie sie sofort zu sich ein. Die internationale Presse meldete die Errettung der beiden Amerikanerinnen wie einen Triumph. Nach Kriegsende unternahmen sie gemeinsam mit den GIs eine Tour durch das besetzte Deutschland, wobei sie unter anderem das Führerhauptquartier in Berchtesgaden besichtigten. Bei Vorträgen in Brüssel erlitt Gertrude dann einen schweren Anfall von Darmbeschwerden. Ein Jahr danach wurde Darmkrebs konstatiert. Nur wenige Stunden nach der Operation starb Gertrude Stein 1946 im amerikanischen Krankenhaus in Paris. Laut Alice B. Toklas lauteten ihre letzten Worte folgendermaßen. Was ist die Antwort? Keine Antwort. In dem Fall, was ist die Frage? Nach ihrem Tod verwaltete ihre Lebensgefährtin Alice B. Toklas den Nachlass und sorgte für die Veröffentlichung weiterer Werke. Sie lebte weiter unter den gemeinsamen Freunden, bis sie schließlich 90-jährig starb. Gertrude Steins unkonventionelle Haltung Daten und Fakten gegenüber hat sich sogar in der Grabinschrift niedergeschlagen. Ihr Geburtsort ist falsch buchstabiert, der Todestag ist nicht ihrer, sondern der ihres Bruders. Thank you. Zusammen mit James Joyce gilt Gertrude Stein als die Begründerin der literarischen Moderne des 20. Jahrhunderts. Ihre Zeitgenossen, vor allem jene, die sich als Spezialisten in Sachen Literatur ausgaben, wollten diese Tatsache allerdings nicht wahrhaben. Und so wurde das Werk Gertrude Steins jahrzehntelang nicht entsprechend honoriert oder überhaupt nicht wahrgenommen. Das hat sich heute geändert. Aber was war eigentlich am Stil der Stein so besonders?
Gertrude fesselte meine ganze Aufmerksamkeit sowohl während der langen Jahre bis zu ihrem Tode, die ich sie kannte, als auch während der leeren Jahre seitdem. Sie war eine goldbraune Erscheinung, gebräunt von der toskanischen Sonne. Auf ihrem warmen, braunen Haar lag ein goldbrauner Schimmer. Meist war sie mit einem warmen, braunen Kordsamtanzug bekleidet. Sie trug eine große Korallenbrosche und wenn sie redete, was selten vorkam, oder lachte, was sie oft tat, dachte ich, ihre Stimme käme aus dieser Brosche. Ihre Stimme war anders als die von irgendjemand sonst. Tief, voll, samten wie die einer großen Altistin, wie zwei Stimmen. Sie war groß und schwer, mit zarten, schmalen Händen und einem schön modellierten und einzigartigen Kopf.
Das ist Alice Toklas erster Eindruck von Gertrude Stein, als sie ihr in Paris begegnet. Ein paar Jahre später sind die beiden ein Paar und führen ein gemeinsames Leben. Gertrude Stein wird Gertrude Stein. Alice Toklas wird hingebungsvolle Freundin, Haushälterin, Sekretärin und nicht zuletzt Geliebte von Gertrude Stein. 1909, die beiden Amerikanerinnen in Paris sind bereits stadtbekannt, kann Gertrude Stein Three Lives publizieren. Jahrelang hatte das Buch abgeschlossen in der Schublade gelegen, weil niemand mutig genug war, es herauszugeben. Nun macht es Gertrude Stein selbst, auf eigene Kosten. Three Lives beschreibt die Leidenswege dreier Dienstmädchen. Ihre Heldinnen, die gute Anna, Melanchthon, die sanfte Lena, sind einfach Frauen, die gelassen ihr schweres und eintöniges Leben leben und ebenso gelassen sterben. Für jede von ihnen kann das Fazit gezogen werden: Ich bin also unglücklich und das ist weder meine Schuld noch die des Lebens. Three Lives ist das erste Beispiel einer ganz neuen Erzählkunst. Die Sprache ist einfach, oft spröde und sperrig. Schematische Sätze und ständige Wiederholungen ziehen die Leserinnen einen seltsamen Rhythmus. Besonders die Geschichte von Melanchthon Herbert ist seitenweise exemplarisch für den Stil von Gertrude Stein. Einen Stil, den sie im Laufe der Jahre immer mehr verfeinert und der in ihrem anspruchsvollsten Werk The Making of Americans seine Vollendung findet. Melanchthon ist schwarz, depressiv, ruhelos und seit ihrem 16. Lebensjahr auf der Suche nach etwas, das sie vage als wirkliche Erfahrung, wirkliche Erlebnisse bezeichnet. Sie lernt den Arzt Shample kennen, einen trägen und introvertierten Schwarzen. Zögernd keimt Liebe auf, wird aber ebenso langsam, dafür schmerzhaft, wieder zerstört. Bei ihm durch Misstrauen in Melanchthas Ungestüm, ihre Aufgeregtheit, Eigenschaften, die ihm sprunghaft und unverantwortlich und überdies typisch für ihre Rasse erscheinen. Sie, Melanchthon wiederum, wird rasend über seine langsame, bedächtige Art. Mal streiten und quälen sie sich, dann wieder sind sie für eine Weile sehr glücklich zusammen. Zuletzt werden sie immer stiller und trauriger. Und schließlich sagt Melanchthon, sie war ganz in Gedanken versunken.
Ja, ich liebe dich wirklich, Jeff, sagte Melanchthon. Sicher, Melanchthon. Ja, Jeff, sicher, aber nicht so, wie du jetzt immer denkst. Ich liebe dich immer mehr, scheint mir, Jeff, und ich vertraue dir immer mehr, je besser ich dich kenne. Ich liebe dich, Jeff, sicher, ja, aber nicht mit der Liebe, die du dir jetzt immer bei mir vorstellst, Jeff. Ich habe jetzt wirklich keine heiße Leidenschaft mehr in mir. Du hast diese Art von Gefühl jetzt wirklich in mir getötet, Jeff. Du weißt das doch sicher, Jeff. So wie ich jetzt immer bin, wenn ich dich liebe. Du weißt das doch sicher, Jeff, und so magst du es doch jetzt sicher an mir. Es macht dir jetzt sicher nichts aus, Jeff, wenn du das jetzt von mir hörst. Jeff Campbell war so verletzt, dass es ihn fast umbrachte. Ja, er wusste jetzt wirklich, was es hieß, echte heiße Liebe in sich zu haben, und doch hatte Melanchthon sicher recht. Er verdiente es nicht, dass sie ihm schenkte. In Ordnung, Melanchthon, ich beschwere mich nicht einmal deswegen. Ich will dir wirklich immer alles geben, was du von mir willst und was ich in mir habe. Ich nehme alles, was du mir jetzt geben willst. Ich sage durchaus nicht, Melanchthon, dass es mich nicht verletzt. Aber ich sage bestimmt nicht, Melanchthon, es sollte je anders für mich sein. Und bittere Tränen stiegen in Jeff Campbell hoch und sie kamen und erstickten seine Stimme, sodass er verstummte und er nahm sich sehr zusammen, um nicht die Fassung zu verlieren. Gute Nacht, Melanchthon, und Jeff war ganz demütig ihr gegenüber. Gute Nacht, Jeff, ich wollte dich wirklich in keiner Weise verletzen. Ich liebe dich doch wirklich, Jeff, mit jedem Tag mehr, die ganze Zeit, seit ich dich kenne. Ich weiß, Melanchthon, ich weiß, es macht mir nichts mehr aus. Du kannst es nicht ändern, keiner kann es jemals ändern, wie er nun mal fühlt. Es ist in Ordnung jetzt, Melanchthon, glaub mir doch, gute Nacht jetzt, Melanchthon. Ich muss dich jetzt verlassen, auf Wiedersehen, Melanchthon. Sieh mich doch nicht so verstört an, natürlich besuche ich dich bald wieder, Melanchthon. Und dann stolperte Jeff die Treppe hinunter und er ging schnell weg, um von ihr fortzukommen.
Das ist das Ende der Love Story. Keineswegs aber der Geschichte von Melanchthon Herbert. Sie findet neue Gelegenheiten, in Erregung zu geraten, neue Männer. Aber es ist eine schrecklich klare Angelegenheit. Melanchthon Herbert wird nicht glücklich. Und schließlich stirbt sie in einem Heim für arme Schwindsüchtige. Gertrude Stein ist selbst davon überzeugt, dass die Geschichte von Melanchthon Herbert der Beginn eines revolutionären Werks ist. Und unbeirrt davon, ob sie nun verspottet wird oder als avantgardistisch verehrt, schreibt sie fast 40 Bücher. Gertrude Stein ist einzigartig. Sie weiß es und sie gibt dieses Wissen bereitwillig weiter. Einstein, sagt sie, Einstein war der schöpferische, philosophische Geist des Jahrhunderts. Und ich bin der schöpferische, literarische Geist des Jahrhunderts. Selbstbewusst und geltungssüchtig präsentiert sich Gertrude Stein ihrem Publikum. Aber beim Schreiben wendet sie allen ihren breiten Rücken zu. Beim Schreiben ist sie mit sich und Englisch allein. In einem Essay heißt es:
Die Art, wie ich schreibe, ist die Art, wie ich es empfinde. Und das ist alles, was ich weiß. Und ich glaube an alles Wissen, was ich weiß über Prosa und Poesie.
Und sagen, was sie weiß, ist ihr Ziel. Das ist nicht einmal ein besonders origineller Grund, Literatur zu produzieren. Aber wie Gertrude Stein schreibt, ist neu. Sie geht von der Alltagssprache aus, ohne deren verstaubte Bilder und verbrauchte Metaphern zu übernehmen. Mutig distanziert sie sich von jeder Tradition, von Ritualen und Formen. Sie gibt ihrer eigenen Ausdruckslust nach und verleiht der Sprache eine neue Intensität.
Also seht ihr nicht, dass als die Sprache neu war, der Dichter den Namen einer Sache verwenden konnte und die Sache war wirklich da? Er konnte sagen, o Mond, o Meer, o Liebe, und der Mond und das Meer und die Liebe waren wirklich da. Und seht ihr nicht, dass nachdem Hunderte von Jahren vorbeigegangen sind und Tausende von Gedichten geschrieben wurden, er diese Wörter nennen konnte und fand, dass sie nichts als abgetragene literarische Wörter waren? Wir alle wissen, dass es schwer ist, in einer späten Zeit Dichtung zu schreiben. Und wir wissen, dass man etwas Seltsames, etwas Unerwartetes in die Satzstruktur legen muss, um das Substantiv wiederzubeleben. Nun genügt es nicht, bizarr zu sein. Die Seltsamkeit in der Satzstruktur muss auch aus einer poetischen Veranlagung kommen. Deshalb ist es doppelt schwer, ein Dichter in einer späten Zeit zu sein. Nun habt ihr alle Hunderte von Gedichten über Rosen gelesen und im Grunde wisst ihr, dass die Rose nicht darin ist. Jetzt hört zu. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass wir normalerweise durch die Gegend laufen und sagen, ist eine. Ja, ich bin nicht dumm, aber ich glaube, dass in dieser Zeile zum ersten Mal seit 100 Jahren in englischer Dichtung die Rose rot ist.
Sie hat sich heftig gewehrt, wenn für ihre Art zu schreiben das Wort Experiment bemüht wurde.
Künstler experimentieren nicht. Experimentieren ist Sache der Wissenschaftler. Sie machen sich daran, mit unbekannten Faktoren zu experimentieren, um von den Resultaten belehrt zu werden. Ein Künstler legt nieder, was er weiß.
Gertrude Stein experimentiert nicht mit unbekannten Faktoren. Ihr Material ist im Gegenteil ein sattsam bekannter Faktor. Die Sprache ihrer Zeit. Diese Sprache allein ist ihr Ausgangspunkt. Weil sie sowohl alle Konventionen über Bord geworfen, als auch keine Utopien hat, steht Gertrude Stein mit leeren Händen da und kann im Grunde nur über die permanente Gegenwart meditieren. Sie ist besessen vom Wort, aber auch von Sätzen und Absätzen.
Sätze sind nicht emotional, doch Absätze sind es. Ich kann das sagen, so oft ich will, und es bleibt immer, wie es ist. Etwas, das ist. Es gelang mir in einigen Sätzen von The Making of Americans, das zu tun. Ein Gleichgewicht zu schaffen, das weder das Gleichgewicht eines Satzes noch das Gleichgewicht eines Absatzes war. Und indem ich es tat, fühlte ich verschwommen, dass ich etwas getan hatte, was nicht zu irgendetwas führte, weil man schließlich nicht zwei Dinge verlieren sollte, um ein Ding zu haben, weil man, wenn man das tut, Schreiben gerade um das weniger vielfältig macht.
Das schreibt Gertrude Stein in ihrem Essay Poetik und Grammatik. Und in dieser theoretischen Erörterung legt sie auch ihr Credo über ihre so eigenwillige Interpunktion nieder. Punkte sind ihr wichtig, denn
Punkte haben ein eigenes Leben, eine eigene Notwendigkeit, ein eigenes Gefühl, eine eigene Zeit. Aber Kommata sind servil und sie haben kein eigenes Leben und ihre Benutzung ist ohne Nutzen. Ein Komma, einem weiterhelfend, indem es einem in den Mantel hält und die Schuhe anzieht, hindert einen daran, das eigene Leben zu leben. Strichpunkte und Doppelpunkte hatten für mich von Anfang an vollkommen diesen Charakter. Den Charakter, den ein Komma hat und nicht den Charakter, den ein Punkt hat. Und daher und endgültig habe ich sie nie benutzt. Eine Frage ist eine Frage. Jeder kann wissen, dass eine Frage ist. Und warum dann das Fragezeichen hinzufügen, wenn sie bereits da ist im Geschriebenen?
Während die frühen Werke Gertrude Steins, zum Beispiel der Roman QED, Quod Erat Demonstrandum, späterer Titel Things as They Are, oder die Erzählung Fernhurst noch im Stile des psychologischen Romans à la Henry James stehen, ändert sich ihr Stil mit Three Lives. Die kubistischen Maler vertritt sie die Anschauung, dass allen Teilen eines Ganzen gleiche Bedeutung zukommt. Gertrude Stein glaubt, dass ein Satz nicht von einem Anfang, einer Mitte oder einem Ende abhängt, weil jeder Teil seinen Platz braucht. Sie benutzt das Partizip Präsens, die kontinuierliche Gegenwart. Ihr Schreiben ist ein kontinuierliches, immer wieder Beginnen. Auch davon zeugt A Rose is a Rose is a Rose. Die kontinuierliche Gegenwart ist das Produkt Gertrude Steins analytischer Beobachtungen zu Form und Masse. Sie will die herkömmliche Wahrnehmung und Darstellung von Zeit und Realität herausfordern. Sie drückt mit ihren Worten den Rhythmus der Welt aus. Dem Beschreiben geht ein Anschauen und Lauschen voraus. Das Spezifische ihres Stils ist die Mischung aus inneren Monologen und Dialogen. Sie ist besessen von einer unbedingten Genauigkeit bei der Beschreibung der inneren und äußeren Realität. Ihr Werk wird mit dem Johann Sebastian Bachs verglichen und mit Mathematik. Die Sätze sind endlos lang oder stenogrammhaft kurz, scheinbar unsinnig, aber doch so vieldeutig. Zu Lebzeiten erhält ihr Oeuvre vor allem komische Kommentare oder es wird mit Adjektiven wie unlesbar, unergründlich, hoffnungslos, obskur abqualifiziert. Doch meistens findet die literarische Erscheinung Gertrude Steins überhaupt keine Beachtung. Man sträubt sich gegen die Vorstellung, dass ausgerechnet eine Exzentrikerin wie sie den Beginn der literarischen Moderne markieren soll. Dass es zu ihrem Werk kaum ernsthafte Buchbesprechungen gibt, registriert sie mit Verbitterung, aber auch mit dem ihr eigenen Humor. Denn sie weiß um ihre Genialität.
Immer heißt es in den Zeitschriften, dass meine Arbeiten widerwärtig sind, aber immer zitieren sie mich. Und was das Erstaunlichste ist, sie zitieren mich richtig.
Den großen Roman schreibt Gertrude Stein Zeit ihres Lebens nicht. Dieses Feld überlässt sie gern ihren Kollegen, den Herren Schriftstellern. Aber neben vielen Porträts, Geschichten, Theaterstücken, Essays, Gedichten und zwei Opern schreibt sie ihr 900-Seiten-Werk The Making of Americans. Das Epos, wie sie es selbst nennt, entsteht relativ früh und schnell. Gertrude Stein schreibt es zwischen 1906 und 1908. Aber sie hat, wie immer, Schwierigkeiten, einen Verleger zu finden. Hemingway, der das Manuskript in die Maschine schreibt und mit der Autorin Korrektur liest, beginnt 1924 damit, Auszüge in der Transatlantic Review abzudrucken. Doch der Herausgeber der Zeitschrift ist entsetzt über die Länge des Werks und das auf ihn zukommende Zeilenhonorar und macht dem vielversprechenden Anfang nach der vierten Fortsetzung bereits ein Ende. 1925 kann The Making of Americans erstmals als Buch gedruckt werden, in Paris. Ein Jahr später erscheint es auch in New York. Hierzulande mussten wir gar bis 1989 warten. Erst jetzt hat sich ein Verlag gefunden für die deutsche Ausgabe, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, denn die Machart von Amerikanern kostet sage und schreibe 290 deutsche Mark. Gertrude Stein geht es bei diesem Buch darum, eine allgemeine Typologie aller amerikanischen Charaktere zu entwerfen und zugleich ein Gesamtbild des amerikanischen Alltags. Inhaltlich knüpft es mit autobiografischem Hintergrund an den Familienroman des 19. Jahrhunderts an. Es wird berichtet von den Vorfahren vierer Amerikaner einer Middle-Class-Generation. Die Heldinnen und Helden, so sie als solche bezeichnet werden können, werden zwar als Individuen in Umrissen deutlich, doch ist ihre Individualität nur als ein Sonderfall möglicher menschlicher Eigenschaften und Lebensläufe dargestellt.
Ich betrachte das Leben in Gelassenheit und Feierlichkeit, da ich sicher bin, dass alle menschlichen Typen sich in einer gewissen Zahl von Exemplaren wiederholen.
Gedanken, Charakterzüge, Schicksale der typischen Mittelstandsamerikaner sind endlos dieselben und endlos verschieden, meint Gertrude Stein. Und deshalb sind sie repräsentativ, die Herslands, von denen vier Lebensläufe erzählt werden. Das Subjekt, das sich durch Denken, Reflexion, Innerlichkeit und Metaphysik bestimmt, interessiert Gertrude Stein nicht.
Die alten Leute in einer neuen Welt, die neuen Leute aus Alten gemacht. Das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte. Denn das ist es, was wirklich ist und was ich wirklich kenne. Ich schreibe für mich selbst und Fremde. Das ist die einzige Art für mich, es zu tun. Jedermann ist wirklich für mich. Jedermann ist auch wie irgendein anderer für mich. Niemand von denen, die ich kenne, kann wünschen, es zu wissen. Und so schreibe ich für mich selbst und Fremde.
Ihr hört Radio Lora auf 104,5 MHz mit einer Sendung über Gertrud Stein vom Radio Eldoradio in West-Berlin. Zu Gast bei der Hälfte vom Äther.